Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu der 5. Ausgabe vom NZZ am Sonntag Corona-Tag. Mein Name ist Raffaella Roth, ich bin Redaktorin im Ressort Hintergrund. Wir reden jede Woche mit dem Experten Christian Althaus. Wir stellen ihm Fragen zu den neuesten Entwicklungen rund ums Coronavirus. Der Christian Althaus ist Epidemiologe an der Universität Bern. Heute schauen wir auf die Lockerungen, die der Bundesrat beschlossen hat. Und im zweiten Teil befassen wir uns mit dieser App, die wir bald auf dem Handy haben sollen, die Infizierte tracken und alle, die mit ihnen Kontakt hatten, warnen. Im Quarantänetipp der Woche erfahren wir anschliessend, welche Bücher uns in Quarantäne am besten in eine andere Welt entführen. Es ist wie immer, wir sind alle im Homeoffice und reden per Skype miteinander. Guten Tag, Herr Althaus.
Guten Morgen, Frau Roth.
Wir erleben diese Woche einen Rückgang der neuen Ansteckungen. Was sagen Sie, haben wir die erste Welle hinter uns?
Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, um von einer Welle zu sprechen. Man muss sich schon bewusst sein, dass das, was man jetzt in der Schweiz gesehen hat, das ist eigentlich eine Welle, die man gebrochen hat. Also das ist wirklich, das sind relativ wenig Fälle gewesen und auch Todesfälle. Also wenn man da wirklich noch ein bisschen länger gewartet hätte, dann wäre es zu einer richtigen Welle gekommen. Das hätte man jetzt können stoppen. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt wieder in eine zweite Situation einlaufen, wo es dann wirklich zu einer richtigen, grösseren Welle kommen würde.
Jetzt befinden wir uns in der Phase der langsamen Lockerung vom Lockdown. Nächste Woche dürfen jetzt die Coiffeur- und Kosmetiksalon wieder auftun, unter anderem am 11. Mai sollen die Schuhe wieder aufgehen. Wie beurteilen Sie diese Lockerungen aus epidemiologischer Sicht?
Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, weil da gibt es nicht einfach das Rezept, das man anwenden kann. Da müssen alle Länder ein bisschen ausprobieren. Was eigentlich klar ist aus epidemiologischer Sicht, ist, wenn man jetzt die Fallzahlen tief hat und will tief behalten, dann muss man natürlich sehr vorsichtig und langsam vorgehen mit einer Lockerung, um wirklich zu schauen, was liegt drin, bevor die Fallzahlen wieder ansteigen. Darum ist die sequentielle Abfolge und die verschiedenen Phasen, das ist wirklich essentiell. Und dass man auch ein bisschen vorsichtig ist, wie jetzt genau die Reihenfolge ist, mit was dass man anfängt und was wann kommt. Da kann man sich drüber streiten, da gibt es eigentlich keine klaren Lösungen, aber die Richtung ist eigentlich relativ klar in der Schweiz.
Man wird ja langsam ein bisschen ungeduldig. Gehen die Lockerungen nicht ein bisschen zu langsam?
Ja, wie gesagt, eben, das ist natürlich ein bisschen ein Trial and Error und man wird natürlich nicht in Error einlaufen. Also es ist wirklich wichtig, dass man da sehr vorsichtig bleibt und je mehr Erfahrungen, dass man sammelt, im eigenen Land, in der Schweiz oder halt eben auch in anderen Ländern in Europa und außerhalb wird man ein bisschen mehr wissen, aber Angela Merkel in Deutschland ist da auch sehr deutlich gewesen und hat gesagt, man müsse wirklich sehr gut aufpassen und sehr vorsichtig vorgehen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil das, was man auf jeden Fall vermeiden will, ist, dass man wieder in die genau gleiche Situation rennt wie vor dem Lockdown, dass man mit dem Ganzen wieder von vorne anfangen. Das wäre dann wirklich nicht das Szenario, das man will haben.
Man hat jetzt nicht wieder aufs klassische Contact Tracing gesetzt, also dass man versucht, die Ansteckungswege rückzuverfolgen. Findet Sie das gut?
Ja, also Contact Tracing ist natürlich wichtig und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass man nicht auf das setzt. Also da wird schon, da läuft natürlich etwas. Es gibt einzelne Kantone, die das kantonierlich gemacht haben. Zum Beispiel der Kanton Zug, vielleicht gerade die kleineren Kantone, die dann ein bisschen besser gerüstet sind und das jetzt auch weniger Fallzahlen gehabt und das haben können durchziehen. Und das ist natürlich schon klar, dass das eine wichtige Strategie ist und das wird man aufbauen und auch in Zukunft anwenden, weil ohne das wird es natürlich sehr schwierig werden, um weitere Lockerungen einführen. Darum wird das sicher ein zentrales Element.
Jetzt eine weitere Möglichkeit für das Contact Tracing ist die App, die soll lanciert werden, schon am 11. Mai. Können Sie kurz erklären, wie soll die funktionieren?
Ja, die App ist eigentlich ein Zusatz zum klassischen Contact Tracing. Also das klassische Contact Tracing ist sehr wichtig, aber man kann sich vorstellen, dass da natürlich nicht alle Kontakte können zurückverfolgt werden. Das Beispiel ist eben beispielsweise, wenn man jetzt im Zug hockt neben jemandem, wo man im Prinzip sich könnte infizieren oder jemand infiziert. Das ist ein Kontakt, wo man mit dem klassischen Contact Tracing nicht kann zurückverfolgen kann. Und darum gibt es eben die Möglichkeit von dem Proximity Tracking. Also das läuft über Bluetooth und nicht über GPS-Daten, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das funktioniert dann eigentlich so, dass das ist total anonymisiert. Also da weiss man auch nicht, mit wem und wo der Kontakt stattgefunden hat. Man weiss einfach, dass es einen Kontakt gegeben hat. Und sobald jemand infiziert ist und positiv getestet wird, kann man quasi wie ein Signal auslösen mit einem Code über die App. Und dann werden die früheren Kontakte ganz anonym von dieser Person mit einer Meldung versehen in der App, und die können sich dann bei einer Hotline melden und dann fragen, was sie sollen machen. Das ist also einfach eine Möglichkeit, über das Proximity-Tracing Kontakt auch zu informieren, wo durch das klassische Contact-Tracing eben nicht könnte informiert werden.
Ist das das Allheilmittel, unsere Rettung aus der Pandemie?
Nein, das ist sicher kein Allheilmittel. Es gibt nicht ein Allheilmittel, außer vielleicht möglicherweise mal ein Impfstoff. Also all die Massnahmen und von Infektionskontrolle, die man jetzt hat, die haben einfach alle ihren Anteil und ihre Wichtigkeit und den Effekt, und es ist dann die Summe von allen Massnahmen. Und da ist eben das digitale Contact Tracing kann wirklich auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Man muss sich vorstellen, dass mit jeder zusätzlichen Massnahme, die man eben einführen kann, kann man dann auch eine weitere Lockerung einleiten. Also wenn es zum Beispiel um eine Frage geht, ob Gastronomie wieder aufmachen kann oder in welchem Rahmen, dann sieht man dann vielleicht, dass wenn man so eine App hat und die gut funktioniert, dass es dann wirklich Möglichkeit gibt, in diesem Bereich auch eine Lockerung einzuleiten.
Jetzt hat es bei der Entwicklung von dieser App innerhalb des Konsortiums, wo die App für ganz Europa entwickeln will, bereits Streit gegeben. Ihr Kollege, der Epidemiologe Marcel Salaté, ist aus dieser Gruppe ausgetreten, wie die ETH auch. Um was ist es da gegangen?
Ja, ich glaube nicht, dass man das Streit nennen kann. Das sind einfach Konsortien mit unterschiedlichen Mitgliedern, und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen vertreten vielleicht eher den einen Ansatz, die anderen den anderen. Und jetzt gibt es da die einen, die ihren zentralistischen Ansatz wollen, wo die Daten halt auf einem zentralen Server gespeichert werden. Andere wollen das lieber dezentral, wie jetzt eben das Schweizer Team um den Marcel Salaté und den ETH und EPFL Lausanne. Und das sind einfach unterschiedliche Ansätze, und ich persönlich finde den dezentralen Ansatz auch sehr interessant. Ich finde das ein wahnsinnig interessantes Projekt, weil es wirklich eine schwierige Frage ist, wie man eigentlich die Kontakt kann zurückverfolgen, im Einklang mit dem europäischen Datenschutzgesetz und eben auch komplett anonym. Und das ist natürlich ingenieurstechnisch ein sehr interessantes Problem. Und ich finde da jetzt das Schweizer Projekt sehr vielversprechend und interessant. Und ich würde da jetzt nicht von einem Streit reden, sondern wirklich einfach von unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Richtungen. Und dann sieht man dann, welches Projekt sich durchsetzen kann.
Eine Umfrage hat diese Woche gezeigt, dass 2/3 der Schweizerinnen und Schweizer bereit wären, diese App zu nutzen und ihre Bewegungsdaten zur Verfügung zu stellen. Das ist eine recht breite Akzeptanz. Aus datenschützerischer Sicht, wie Sie das Projekt kennen, können wir denn dieser App vertrauen?
Ja, also was wichtig ist, ist natürlich, dass das auf völlig freiwilliger Basis beruht. Das ist eigentlich klar, und darum glaube ich, eben ist Kommunikation so wichtig, und dass die Leute wirklich sehen, wie das im Hintergrund läuft, was da für Leute dahinter sind, dass beispielsweise der Quellcode von der Software zugänglich ist und dass man wirklich versteht, dass alles dran gesetzt wird, dass das absolut anonym ist und Datenschutzgesetz wirklich gewahrt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine App auf eine breite Akzeptanz stößt. Also man muss sich bewusst sein, dass natürlich wir mit unseren Smartphones, die wir haben, eigentlich relativ viel Daten von uns preisgeben, ob wir jetzt das uns bewusst sind oder nicht, aber wir machen das freiwillig, ob wir jetzt eine Zeitung lesen oder Google Maps benutzen oder auch nur schon einfach durch die Lokalisation, wo jetzt ein Mobilfunkanbieter von uns hat, über die Antenne. Und da ist es eben wirklich interessant, jetzt zu schauen, wie so eine App soll funktionieren, weil die wird wirklich probieren, dass da absolut keine Daten können gesammelt werden oder irgendwie benutzt werden. Und ich glaube, wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass jetzt das dezentrale Projekt wirklich extrem stark auf Anonymität und Datenschutzgesetz setzt, und darum glaube ich, dass das eine grosse Akzeptanz wird haben.
Aus epidemiologischer Sicht ist es ja interessant, vor allem wenn sehr viele Menschen dann die App installieren. Jetzt hat es schon Politiker gegeben, die eine Anwendungspflicht gefordert haben. Was halten Sie von dem?
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Schnellschuss gewesen. Das ist relativ klar, dass das in der Schweiz nicht wird möglich sein. Und ich habe das auch ein bisschen schade gefunden, weil im Prinzip geht es wirklich darum, dass man so ein tolles Projekt auf die Beine stellt, das wirklich auf eine breite Akzeptanz stößt. Es muss auch nicht unbedingt nötig sein, dass jetzt wirklich das alle auf ihrem Smartphone installieren. Man muss sich auch bewusst sein, es haben nicht alle Leute unbedingt ein Smartphone oder vielleicht das Bluetooth, das man für das kann verwenden kann. Also das finde ich eigentlich unnötig, so Äußerungen. Man will das in der Schweiz wirklich machen mit einer wahnsinnig cleveren Technologie und mit der Freiwilligkeit von der Bevölkerung, die wirklich kann individuell entscheiden kann, ob man diese App benutzen will oder nicht.
Mhm. Ich weiss nicht, ob Sie es gesehen haben, das war auch in der vergangenen Woche, wo medial die Kritik aufgekommen ist, dass Virologen und Epidemiologen zurzeit viel zu viel Macht und Einfluss auf die Politik hätten und dass man zu wenig andere Wissenschaftler gehört, wie Ökonomen oder Psychiater beispielsweise. Was sagen Sie da dazu?
Ja, mir kommt das einmal ein bisschen gesucht vor, also die Expertenstreit oder die unterschiedlichen Meinungen. Also ich glaube, da haben alle ihre Stimme und ihren Einfluss und natürlich, jetzt geht es um eine Epidemie, dass da natürlich Virologen oder Epidemiologen und andere Naturwissenschaftler wichtig sind und etwas dazu beitragen können. Das ist ja naheliegend, aber Ökonomen sind da genauso involviert und haben auch ihre Stimme. Also ich glaube, ich sehe da den Kontrast eigentlich nicht.
Man hat ja vielleicht sogar ein bisschen zu spät auf Virologen und Epidemiologen gelassen.
Ja, ich weiß nicht, ob man kann Sport sagen. Es ist natürlich eben, es handelt sich um eine Epidemie. Und da muss man natürlich auf die Expertise von Epidemiologen darauf zugreifen. Es gibt auch die Weltgesundheitsorganisation, die natürlich die Stimmen sammelt und da schon seit langer Zeit ganz deutlich kommuniziert hat und eigentlich Vorschläge und Ratschläge gemacht hat, wie unterschiedliche Länder mit dem sollen umgehen. Das ist halt wirklich ein spezielles Ereignis, möglicherweise ein Jahrhundertereignis, dass man da vielleicht manchmal nicht gerade sofort reagiert oder nicht gerade sofort vorbereitet ist. Ich glaube, das ist ja verständlich. Aber irgendwann ist dann klar geworden, dass man da natürlich wirklich die Expertenstimmen auch mal berücksichtigen muss. Und ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg.
Herr Althaus, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder.
Vielen Dank, Frau Oth.
Und jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, präsentiert Ihnen mein Kollege, der Boas Ruh, den Quarantänetipp der Woche, damit Sie möglichst gut durch den Notstand kommen.
Danke, Raffaela. Und da kommt da der NZZ am Sonntag Quarantänetipp der Woche. Wir sollten ja die Wohnung nicht mehr verlassen. Bleiben Sie zu Hause, hat der Bundesrat verkündet. Und jetzt, einige Wochen später, also ich zumindest, ich kenne mittlerweile jeden Quadratzentimeter von meiner Stube. Umso mehr geniesse ich es, wenn ich richtig tief in ein gutes Buch abtauche und dabei komplett Zeit vergesse. Tipps aus der Welt der Bücher, die kennt Martina Leubli. Sie ist Kulturredaktorin von der NZZ am Sonntag und leitet unsere Literaturbeilage «Bücher am Sonntag». Und ihre lüte ich jetzt mal an. Hoi Martina.
Hoi Boas.
Den Sonntag am 26. April erscheint die aktuelle Ausgabe von «Bücher am Sonntag». Was hast du und dein Team, was haben die das mal zusammengetragen?
Wir haben Tipps und Rezensionen zu über 20 Büchern zusammengetragen, die wir alle spannend finden. Es hat da Kinder- und Jugendbücher dabei. Es ist der neue Roman von Arno Gamenisch dabei. Es geht darum, wie man Armut effektiv bekämpfen kann. Es geht darum, wie die Schweiz mit italienischen Immigranten umgegangen ist. Und wir haben auch noch ein Interview mit dem Khaled Khalifa. Das ist ein Schriftsteller, der in Damaskus lebt. Nach wie vor bleibt er in Syrien, im zerstörten Land.
Es sind schon mal einige Tipps, schon mal eine rechte Auswahl. Aber wenn du jetzt ein Buch müsstest rausgreifen, zum Empfehlen, am liebsten irgendeins, wo möglichst gar nichts mit einem Virus oder mit einer Pandemie zu tun hat, welches wäre das?
Ein Buch, zum schön in eine andere Welt eintauchen, finde ich den neuen Roman von Arno Gamenisch. Es ist ein schmaler Roman, «Goldene Jahre» heisst er. Und er ist in dem ganz speziellen Ton geschrieben, den Arno Gameni schreibt. Er kommt aus dem Bündnerland und er mischt immer noch das Rätoromanische und den Bündner Dialekt ins Hochdeutsch hinein und er erzählt wunderbare melancholische Geschichten von den Menschen in den Dörfern in der Surselva. Und im neuen Buch geht es um eine Tankstelle, die von zwei Frauen betrieben wird. Und die erzählen, was sie an dieser Tankstelle mit all den ihren Kundinnen und Kunden erleben.
So goldene Jahre vom Arno Gameni, das notiere ich mir.
Genau, und das kommt Anfang Mai raus, muss man vielleicht noch sagen. Also es erscheint in den nächsten Tagen. Man kann es natürlich schon vorbestellen.
Das ist gerade ein guter Punkt, das Bestellen. Weil momentan haben ja eigentlich alle Bücherläden zu. Wie kommst du denn jetzt gleich noch zu deinen Büchern?
Es ist kein Problem, zu einem neuen Lesestoff zu kommen, weil man kann bei allen Buchhandlungen der Schweiz online bestellen und dann kommen die Bücher per Post oder man kann sie zum Teil abholen und zum Teil werden sie sogar selber vor die Haustür gebracht von der Buchhändlerin. Ich habe das alles ausprobiert in den letzten Wochen und es klappt bestens.
So kann man also gleich auch noch ein lokales Gewerbe unterstützen momentan und nachher, wenn man ein Buch bei sich hat, in eine andere und auch in eine schönere Welt abtauchen. Das klingt doch gut. Danke vielmals, Martina.
Merci dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Wer noch mehr Büchertipps will, findet die, wie schon gesagt, in der nächsten Ausgabe von «Bücher am Sonntag» oder auch auf unserer Webseite nzzas.ch. Ich wünsche gute Lektüre und bis nächste Woche.